Schönen guten Morgen. Ist der Tee zu früh? Okay. Ich habe irgendwie. Gerade dachte ich, ich bin zu spät, jetzt dachte ich, ich sei zu früh. Mhm. So, super, jetzt kann ich immer so ein bisschen an meinen Tee nippen zwischendurch. Erinnern wir uns doch kurz, wo wir waren. Satz 312, Spezialfall eines Resultats von Frobenius, was nämlich der Frobenius-Kern einer Untergruppe ist. Den Satz schreibe ich nicht nochmal an, aber ich skizziere mal, ich mache es mal so. Ich skizziere auf der linken Seite die Beweisschritte, die schreibe ich nochmal hin, so wie die letztes Mal in der Tafel standen oder so ähnlich. Und auf der rechten Seite machen wir die ganzen Details. Okay, der Witz war hier also, dass wir anfangen mit einer Induktion aus H. H ist ein Punktstabilisator und der hat nach Voraussetzung gerade Ordnung, deswegen können wir uns eine Induktion hernehmen. Ich sollte vielleicht mal kurz sagen, was der Satz sagt wenigstens. Auch wenn wir da letztes Mal nicht geschlossen haben. Wir haben eine Frobeniusgruppe, das ist unsere Generalvoraussetzung, die wir gerade haben, die heißt G. Die Menge, auf der operiert wird, heißt Omega. Dann haben wir so einen Punkt Alpha aus Omega hergenommen und mit K haben wir bezeichnet die Menge aller Gruppenelemente, die trivial sind oder aber die nichts fixieren. Und wir wollen jetzt zeigen, dass diese Menge eine Untergruppe ist. Das ist der Hauptwitz in diesem Beweis und dann wird folgern, dass das wird folgen, dass es ein regulärer Abelscher Normalteil ist. Falls die Punktstabilisatoren gerade Ordnung haben. Und da fangen wir jetzt an. Ich habe auch schon erzählt, dass der Beweis, den ich jetzt hier präsentiere, eine Variation einer Beweisidee von Bender ist. Und die Schritte, die letztes Mal da standen, die sahen ungefähr so aus, keine Garantie. Schritt 1. Wir zeigen, dass für alle die außerhalb des Punktstabilisators das Produkt T mal T hoch G in K liegt. Und genauso kann man dann zeigen, das schreibe ich nicht beides hin, sondern nur eine Richtung, dass T hoch G mal T in K liegt. Wenn ich also diese Induktion schnappe und mit etwas und mit einem Konjugierten multipliziere, wobei das konjugierende Element außerhalb des Punktstabilisators liegt, dann bekomme ich, egal wie ich das mache, etwas im K. Okay, das ist das Erste, was wir zeigen wollen. Dann wollen wir zeigen, dass wenn ich jetzt, da brauche ich Notation. Da haben wir jetzt den Index von H, also vom Punktstabilisator, in G. Wir nehmen uns Vertreter der Rechtsnebenklassen her. Von H in G, die heißen G1 bis GK. Und dann bilde ich noch so Produkte. Und ich hoffe, das ist jetzt genau das, was ich letztes Mal geschrieben habe. Ich möchte nämlich immer T hoch GI mit T multiplizieren und das möchte ich SI nennen. Und ich hoffe, in der Reihenfolge habe ich letztes Mal auch hingeschrieben. SI sei T hoch GI mal T. Und dann, das ist die Notation. Dann zeigen wir, dass diese Elemente paarweise verschieden sind und dass K in Wirklichkeit genau aus diesen Elementen besteht. Und dann zeigen wir in Schritt 3, K ist die Untergruppe von G, das mache ich jetzt ganz kurz und alles andere wird dann verbunden. Das sind die Beweisschritte. Und ich hoffe, dass das so ähnlich letztes Mal an der Tafel stand. Prima. Und dann gucken wir danach weiter, was da noch so fehlt. Und dann beginnen wir mit dem Beweis von 1. Aber das mit dem T ist ganz toll. Das werde ich jetzt einfach weiter so machen. Gut. Nehmen wir uns noch ein Element her aus G außerhalb von H. Wir beweisen den Fall. Und dann gucken wir uns das Produkt S, was T mal T hoch G sein soll, an und nehmen an, dass es nicht im K liegt. Thema Theorie sein, liegt nicht im K. Insbesondere ist das Element dann nicht 1, denn in der Menge K liegt ja das 1 Element der Gruppe drin nach Definition. Die anderen Leute, die da drin liegen, sind genau die Elemente, die keine Fixpunkte haben. Nicht im K zu liegen heißt also, man ist nicht 1 und man hat Fixpunkte. So, das wissen wir jetzt über dieses S. Jetzt sind wir aber ja hier in der Frobenius-Gruppe unterwegs und das bedeutet, dass alle Elemente, die nicht 1 sind, keinen oder genau einen Fixpunkt haben. Mehr ist nicht möglich. Jetzt muss dieses S also genau einen Fixpunkt haben und der bekommt einen Namen, nämlich Beta. Also S einen Fixpunkt. Okay, jetzt liegt S also im Stabilisator von Beta und wir wissen, dass die Gruppe transitiv wird. Insbesondere sind alle Grundstabilisatoren kombiniert. Und das H, mit dem wir angefangen haben, der Stabilisator von Alpha, ist dann jetzt also konjugiert zu diesem Grundstabilisator G Beta, in dem das S liegt. Prima. Dann nehmen wir uns jetzt ein Element her, was diese Konjugation macht. Ja, die Gruppe transitiv. Wird und dementsprechend H auf den Stabilisator von Beta. Und so schreibe ich das jetzt hin. H hoch X ist die Beta. Okay. Und jetzt kommt gleich die Frobenius-Eigenschaft irgendwie zum Einsatz. Ich möchte also Dinge finden, die in verschiedenen Konjugierten von H liegen. Und das mache ich in dem. Ja, das sind jetzt so Standardtricks mit Produkten von konjugierten Involutionen. Das lohnt sich, diese Standardtricks zu kennen, deswegen schreibe ich das einmal ausführlich hin. Wir bemerken. Ja, was bemerken wir? Was ist denn S und minus 1? Buchstabe S da oben. Kennt ihr die Regel? T mal T hoch G minus 1 ist T hoch G minus 1 mal T minus 1. Moment mal, T war eine Involution. Konjugierte von Involutionen sind auch Involutionen. Ich kann mir also dieses hoch minus 1 schenken. Jetzt bekomme ich also das Produkt genau in der anderen Richtung. Und das ist dasselbe, als wenn ich S mit T konjugiere. Warum? Weil T eine Involution ist. Wenn ich jetzt vorne und hinten nochmal T ranhänge, dann steht vorne T mal T hoch G und hinten kürzt sich T mal T weg. Das heißt, S hoch minus 1 ist dasselbe wie S hoch T. Schreibe ich mal hin. So, das ist T mal, jetzt muss ich es genau andersrum machen. Richtig, also T mal G, das ist S mal T, genau, vorne kürzt sich das genau weg und das ist T mal S mal T, das ist S hoch T. So, jetzt haben wir das einmal gesehen. Wir haben also gesehen, dass das Invertieren von S dasselbe ist wie die Konjugation mit T und dasselbe kann ich jetzt auch nochmal mit T hoch G machen, die gleiche Rechnung, der gleiche Trick. Wenn ich S mit T hoch G konjugiere, kommt auch wieder S hoch minus 1. Okay? Einfach weil dann halt vorne sich das wegkürzt und dann bleibt auch Thema verkehrt stehen. Und genauso S minus 1 S T. Standardtrick beim Rechnen mit Involutionen. Bitte abspeichern. Und jetzt kann ich schlussfolgern, wo das S überall drin liegt. Denn S liegt nach Annahme, was haben Sie gesagt, das ist ein Bildchenpaar, es liegt im Stabilisator von Beta, also in diesem HOX. Das ist eine Untergruppe, mit S liegt also auch das Inverse drin. Und dann kann ich jetzt schlussfolgern, dass eben diese beiden Konjugierten, S hoch T und S hoch T hoch G, da drin liegen, einfach weil die ja S hoch minus 1 sind. Einverstanden? Einfach nur dadurch, dass ich das Inverse so als Konjugiertes schreibe. Jetzt erhalten wir nochmal mit t konjugieren, ist eine Involution und bekomme dann das s in h hoch x mal t liegt. Das ist nur anders ausgedrückt. S liegt in h hoch x und es liegt in h hoch x t. Das kommt daher, dass s hoch t in h hoch x liegt. Und jetzt mache ich dasselbe noch mit S konjugiert mit T hoch G. Wenn ich nämlich jetzt nochmal mit T hoch G konjugiere, dann kommt wieder S raus, weil T hoch G eine Involution ist. Und dann wird aus dem H hoch X mal T hoch G. So, da überall liegt S drin. Und S ist nicht 1. Aber wir wissen, dass Schnitte von Konjugierten von H, also von solchen Frobenius-Komplementen, oft 1 sind. Also können wir jetzt Schlussfolgerungen daraus ziehen. Der Schnitt von zwei solchen Konjugierten von H ist ja 1, wenn das konjugierende Element außerhalb von H liegt. Da jetzt der Schnitt nicht 1 ist, muss das konjugierende Element drin liegen. Jetzt gucken wir uns das beim ersten Schnitt an. Also in der Definition oder so wie wir die Struktur von Frobeniusgruppen erklärt haben, haben wir immer H und ein konjugiertes von H genommen, jetzt nehmen wir H auf X. So, jetzt habe ich also H auf X. Und das noch konjugiert mit T, da liegt was Nicht-Triviales drin, also muss das konjugierende Element aus dem Frobenius-Komplement kommen. Das heißt, T liegt in H hoch X. Und dementsprechend ist dann H hoch X dasselbe wie H hoch X mal T. Dasselbe für T hoch G. Drin. Und jetzt gucken wir mal, was wir daraus schlussfolgern können, dass ja T ursprünglich auch schon aus dem Grundstabzahlung kam, nämlich aus H. Jetzt können wir mal zurücklaufen. Wo steht das? Genau, ganz am Anfang haben wir T aus H gewählt. T liegt jetzt also gleichzeitig in H und in H hoch X. Und T ist eine Involution, also auch wieder nicht 1, also können wir wieder die Frobeniusgruppeneigenschaft benutzen und bekommen raus, dass X in H liegt. Aha, H und H hoch X sind also auch gleich. T ist in H, also ist T, was nicht 1 ist, wenn H auf X, dann X in H Und genauso kann man dann auch argumentieren, dass Theorie die auch in H liegt. Und das geht aber nicht, weil ja G nicht aus H kommt. Das haben wir am Anfang extra so gewählt. Das heißt, da kommt jetzt der Widerspruch her. Da habe ich jetzt einen kleinen Zwischenschritt übersprungen, den kann ich aber gerne nochmal erklären. So, wie komme ich hier auf diesen Widerspruch? Naja, wenn T jetzt, also T und T und G liegen jetzt in H. Das formuliere ich wieder um und sage, T liegt in H und in H hoch G hoch minus 1. Also wieder im Schnitt und es ist wieder nicht 1. Und dann kommt wieder die Frobenius-Gruppeneigenschaft und sagt, dass G hoch minus 1 dann in H liegen muss. Also auch G. Und das ist aber nicht so. Schreibt mir nochmal so einen Kommentar hin dazu. T liegt jetzt in H und in H G hoch minus 1. Woher kommt das? Und dann kommt raus, weil T nicht 1 ist, dass dann Pi hoch minus 1 in H liegen muss. Widerspruch. Der Widerspruch kommt von der Annahme, dass das Element S, das wir uns da gebastelt haben, nicht in K liegt. In Wirklichkeit haben wir also damit argumentiert, dass S in einem der Punktstabilisatoren, also in einem Konjugierten von H liegt und haben dann die Frobenius-Gruppeneigenschaft benutzt. Interessanterweise, also Wenn ich das jetzt nicht kennen würde und würde da drauf gucken, dann wäre mein Instinkt, anders vorzugehen und damit zu argumentieren, dass S genau einen Fixpunkt hat. Und dann würde ich mir wahrscheinlich den Zentralisator von S angucken oder solche Geschichten und würde mit diesem einen Fixpunkt argumentieren. Aber hier haben wir tatsächlich uns direkt auf die Frobeniusgruppeneigenschaft und auf die Eigenschaft bezogen, dass Konjugierte von H, wenn die nicht trivialen Schnitt haben, dass dann das konjugierende Element aus H selber gekommen sein muss. Das haben wir die ganze Zeit benutzt. Und das war Schritt 1, den haben wir also jetzt erledigt. Und dass es andersrum genauso läuft, wenn ich also dieses S andersrum bastle, statt T mal T hoch G, T hoch G mal T, dass das nichts ändert, kann man erkennen an der Art, wie wir argumentiert haben, weil wir ja einfach nur benutzt haben, dass S und S hoch minus 1 konjugiert sind mit einer Involution. Das ist dann genau dasselbe. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann kommt jetzt die Notation, die wir uns überlegt haben. Kann gut sein, dass ich irgendwann festlege, dass G1 1 sein soll. Denn wir brauchen ja, wenn wir uns alle Vertreter angucken, oder wenn wir uns Vertreter aller Rechtsnebenklassen angucken, von H, dann brauchen wir ja auch etwas, was H repräsentiert. Und da kann man am einfachsten das 1-Element nehmen. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwann festlege, G1 ist 1. Dementsprechend ist dann S1 auch 1, weil wir dann einfach T mal T da stehen haben. Und in dem Moment, wo das wichtig wird, werde ich das festlegen, aber vorher nicht. Und man braucht ja, wenn man behauptet, dass K diese Menge ist, dann braucht man ja das 1 dieser Elemente, was 1 ist. Dann kann man auch am Anfang sagen, welches das sein soll. Gut, jetzt nehme ich noch mein Stück T und warte, bis ich die Tafel wischen darf. Und ich bin so ein bisschen extra langsam. Ich hoffe, das Tempo ist in Ordnung, weil ich mich nämlich zwischendurch zu sehr freue und dann zu schnell werde und dann bremse ich nicht. Bitte ansonsten beschweren. Wenn es immer noch zu schnell ist. Darf ich schon wischen? Legen wir jetzt los mit Teil 2. Erstmal wollen wir sehen, dass diese Leutchen paarweise verschieden sind. Was können wir denn schon mal festhalten? Naja, was möchte ich sagen? Die Elemente S1 bis SK sind, so wie wir die gebastelt haben, alle in K enthalten. In dem einen Fall, wo wir die Rechtsnebenklasse H selber repräsentieren, kriegen wir das 1-Element raus oder können jedenfalls den Vertreter so wählen. Und in allen anderen Fällen landen wir ebenfalls im K, das haben wir in 1 gezeigt. Und das heißt also, dass die Anzahl der Elemente, die wir bekommen, höchstens so groß ist wie die Mächtigkeit von K. Insbesondere haben wir, wenn wir gezeigt haben, dass die paarweise verschieden sind, dann schon, dass die Anzahl der Elemente stimmt. Denn, ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwo explizit steht, müssen wir uns notfalls nochmal überlegen, aber die Anzahl der Elemente in K ist genau der Index von H in G. Das liegt auch wieder daran, wie K definiert ist. K besteht ja genau aus den Elementen außer 1, die keine Fixpunkte haben. Da kann es also das heißt, der Schnitt mit all diesen Komplementen, das sind ja die Punktstabilisatoren, der muss immer trivial sein. Man kann G schreiben als, wenn wir später gezeigt haben, dass K eine Untergruppe ist, dann kann man G schreiben als K mal H, als Produkt dieser beiden Untergruppen. Ich habe das Gefühl, ich wollte schon einen anderen Kommentar machen. Aber ich fange einfach mal damit an, dass ich mir I und J aus der Länge 1 bis K hernehme. Und dann gucken wir uns mal SI und SJ an und schauen, was passiert, wenn die gleich sind. Und dann wollen wir darauf hinaus, dass dann I und J gleich sind. Das ist total elementar. Aber das ist genau so eine Stelle, bei der ich mir immer Sorgen mache, dass ich irgendwas übersehe. Deswegen schreibe ich es wirklich ordentlich hin. Ist SI gleich SJ? So sehen wir nach Definition dieser Elemente, dass T hoch I mal T das gleiche ist wie T hoch EJ mal T. Und jetzt bin ich in der Gruppe und darf also kürzen. Wunderbar, jetzt ist T hoch GI gleich T hoch GJ. Was möchte man jetzt machen? Na gut, jetzt möchte man irgendwie sagen, naja, wenn GI und GJ T gleich abbilden bei Konjugation, dann muss das eine Element mal das Inverse des anderen T zentralisieren. Das bedeutet also, interessant, jetzt kann man nämlich so ein typisches Fixitätsargument machen. Ich freue mich schon, dass es später noch ein ganzes Kapitel dazu geben wird. T ist eine Involution aus einem Punktstabilisator und Elemente, die nicht 1 sind, in einem Punktstabilisator, in einer Frobeniusgruppe, haben genau einen Fixpunkt. Dieser genau eine Fixpunkt wird von allem stabilisiert, was dieses Element stabilisiert. Denn wo soll der Fixpunkt sonst hin? Bahnlängen müssen ja nicht repräsentieren. Was ist das Wort, das ich suche? Bahnlängen müssen erhalten werden. Wenn es also nur genau eine Bahn mit einer bestimmten Länge gibt, dann muss die von allem stabilisiert werden, was auch immer zentralisiert oder normalisiert. Das heißt also jetzt, dass dieses Element GI mal GJ hoch minus 1 nicht nur im Zentralisator von T landet, sondern direkt im Punktstabilisator H, wo das T herkommt. Jetzt schreibe ich GI mal GJ plus 1. Den einzigen Fixpunkt, das ist sehr wichtig. Den einen, das ist Frobeniusgruppenargumentation, aber mit Fixitätsphilosophie, jedenfalls für mich, sodass das den einzigen Fixpunkt Alpha von T fixiert. Und das heißt, GI mal GJ H war einfach der Stabilisator von Alpha, also von diesem einzelnen Fixpunkt von T. Warum ist es eigentlich gut? Ach so, ja klar, weil die G ist doch als Vertretersystem der Rechtsnebenklassen gewählt worden. Und zwar so, dass man da immer nur jede Nebenklasse genau einmal repräsentiert. Und wenn dann das Produkt von zwei solchen in H liegt, so hier GI mal GJ hoch minus 1, bedeutet es doch genau, dass die gleiche Nebenklasse von H repräsentiert wird. Und das geht aber nach Wahl nur, wenn GI und GJ gleich sind, also wenn I gleich J ist. Das wäre jetzt hier. Die Aussage, die aus dem Folgenden besteht: H gleich H J infizieren lässt. Solche Elemente S, I, S, J genau dann gleich sind, wenn die Indizes gleich sind. Dementsprechend sind die Elemente tatsächlich alle paarweise verschieden. Wir können uns immer vorstellen, dass das erste 1 ist. Und jetzt haben wir also insgesamt K-Leutchen, kleine K-Leutchen, die alle in der Menge K liegen, die selber aber wieder höchstens klein K-Elemente hat. Und deswegen steht jetzt da, dass man die Menge K wirklich so schreiben kann. Das sind genau diese S1 bis SK. Dass wir also auch benutzen, dass die Elemente alle in K liegen. Dann sind wir da fertig an der Stelle. Man kann da noch mehr argumentieren. Insbesondere kann man sich auch noch mal genau überlegen, warum. Im Prinzip ist aber alles klar. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Die Gruppe ist transitiv, H ist ein Punktstabilisator. Der Index, dieses kleine K, ist also auch genau die Mächtigkeit von Omega. Und die Elemente in K außer 1 haben ja keine Fixpunkte. Das heißt, da kriegen wir, ohne groß in die Gruppe reinzuschauen, eine Abschätzung, wie groß das K höchstens sein kann. K kann höchstens so viele Elemente haben wie die Menge Omega. So, und aus all diesen Sachen, wenn man es nicht so sieht, folgt dann das. Dass K als Mächtigkeit genau das kleine K hat. Und ich denke, dass wir dann jetzt schon bereit sind, um Teil 3 zu zeigen. Ich warte wieder einen Moment, bevor ich die Tafel wische. Oder ich benutze gleich einfach einmal die. Das geht ja auch. Die wird gerade nicht für was anderes gebraucht. Ja. 3. Das ist eine Teilmenge von G, die schon das Einzelelement enthält. Das sehen wir. Denn es muss ja so einen Vertreter geben, der H repräsentiert, und dann ist das entsprechende S das Einzelelement. Wir können also jetzt uns einfach auf das Untergruppenkriterium beziehen, das wir kennen, und können ganz langweilig gucken, ist denn ein Element aus K mal das Inverse von einem Element in K wieder in K. Und wenn das so ist, und wir wissen ja, wie die Leute aus K aussehen, dann sind wir fertig. T hoch G J, und ich hoffe, dass man meine I's und J unterscheiden kann. Dann sehen wir für das T mal T in der Mitte weg. Dann steht da T hoch G I mal T hoch G J. und jetzt kommt irgend so ein Taschenspielertrick, mit dem man das so schreibt, dass es wieder so aussieht wie die Elemente in der Form, die wir da kennen. Nämlich, dass man es schreibt als T mal T hoch. Das soll nach draußen, also mache ich hier GJ mal GI hoch minus 1. GJ mal GI hoch minus 1 und das Ganze hoch GI. Einmal nachgucken, wie immer bei diesen Tricks, ob man nicht irgendwas Quatschiges gemacht hat. Also wenn ich das jetzt mit GI konjugiere, dann kommt raus T hoch GI mal T hoch GJ mal GI hoch minus 1 mal GI. Das Ende kürzt sich weg, GJ bleibt übrig und das ist das für klar. Und das ist jetzt ein konjugiertes von etwas, was die Form hat, die wir kennen. Mal gucken. So, was möchte ich denn da jetzt noch zu ergänzen? Genau. Wenn wir zeigen können, dass das, was in der Klammer steht, in K liegt, dann sind wir fertig, denn so wie die Menge K definiert ist, kann man sehen, dass Konjugierte von Elementen in K auch wieder in K liegen. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz festhalten. Machen wir ein Ende. Erstmal möchte ich gucken, was ist mit dem hier in der Mitte. Und ich behaupte einfach, dass wir dann das erledigt haben. So, hier steht jetzt T mal T hoch GJ mal GI hoch minus 1. Und die Frage ist, ob das die Voraussetzungen in 1 erfüllt, denn dann wären wir ja fertig. Elemente dieser Form liegen in K. Wenn das Element, mit dem wir konjugieren, also dieses gj mal gi hoch minus 1, wenn das in g ohne h liegt, also einmal gucken, wenn das in h läge, dann würden ja gi und gj die gleiche Nebenklasse von h repräsentieren. Und wir haben gerade schon gesehen, dass das nicht so ist. Die g1 bis gk sind genauso gewählt, dass sie verschiedene Nebenklassen repräsentieren. Also liegt dieses Freundchen hier nicht in h. Damit hat dieses Element in Klammern die Form aus Aussage 1, liegt also in K. Und jetzt schreibe ich noch das Argument hin, warum dann das Konjugierte unter GI auch in K liegt. Und dann sind wir, glaube ich, gut dabei. Und für das, was da steht, schreibe ich noch was dran. Weil KGI und dann 1 greift. 1 greift und zeigt uns dann, dass dieses Element in K liegt. So, das ist die Begründung für die ich wollte gerade sagen Pfeile, aber es sind ja keine Pfeile, es sind geschweifte Klammern mit Zeug dran. So, warum sind wir dann fertig? Weil ich behaupte, dass die Menge K unter Konjugation abgeschlossen ist. Und wie kann man das sehen? Nein, das ist ein Element, darüber müssen wir nicht reden. Und die anderen Leute, die in K liegen, sind ja dadurch bestimmt, dass sie leere Fixpunktmenge haben auf Omega. Und das ist eine Eigenschaft, die bei Konjugation in der Gruppe erhalten bleibt. Wieso? Weil ich bei der Konjugation die Bahnstruktur eines Elements respektiere. Und wenn es da einfach keine Bahn der Länge 1 gibt vorher, dann kann es auch nach dem Konjugieren keine Bahn der Länge 1 geben. Subtil unterscheidet von dem, was wir in der Darstellungstheorie gemacht haben. In der Vorlesung Darstellungstheorie haben wir den Frobenius-Kern oder dieses K nämlich anders hingeschrieben. Da haben wir die 1 genommen und alle Leute, die in keinem Konjugierten von H liegen. Das war also eine andere Charakterisierung dieser Menge K. Wenn man scharf hinguckt, sieht man, dass es dieselbe ist, aber es ist halt anders formuliert. Und auch da war es wieder so, dass man sehen konnte, dass diese Menge unter Konjugation abgeschlossen ist. Denn wenn man 1 ist, ist es klar. Und wenn man in keinem Konjugierten von H liegt, dann liegt man auch nach Konjugation in keinem Konjugierten von H. Sodass es also auch da schon so war, dass wir gesehen haben, Ja, die Aussage ist immer, der Frobeniuskern ist ein Normalteiler, aber der Witz ist die Untergruppeneigenschaft und nicht die Normalteilereigenschaft. Gut, jetzt stehe ich hier so entspannt rum, als seien wir fertig, sind wir noch nicht ganz. Ich wisch mal. Da haben wir jetzt nur die drei Aussagen gezeigt, 1, 2, 3. Und es fehlt noch so ein bisschen Kleinkram. So, das ist jetzt Kleinkram aus der Kategorie Spaß. Zu zeigen war, K ist ein adischer, regulärer Normalteiler. Wir haben jetzt K als eine Untergruppe. Wir halten einfach fest. K ist eine Untergruppe. Was bedeutet so viel? Und jetzt kommt eine Übungsaufgabe und sagt uns, naja, man kann G jetzt ja schreiben als K mal H. H ist ein Punktstabilisator und dann kann man sehen, dass das K dann transitiv sein muss. Übungsaufgabe in Serie 2. Irgend so was Ähnliches steht da. Da warum ich da an der Stelle diesen kleinen Schlenker mache, denn in der Behauptung steht ja regulär und eine reguläre Wirkung muss zwei Dinge erfüllen, sie muss transitiv sein und sie muss so sein, dass die Punktstabilisatoren trivial sind. Dass die Punktstabilisatoren trivial sind, kriegen wir geschenkt, denn daher kommt K. Aber die Transitivität, die mussten wir halt jetzt noch einmal festhalten. Zusammen mit der Definition von K dass K regulär wird. Fast geschafft. Jetzt brauchen wir noch das K-Arisches. Hast du einen Kommentar oder eine Frage oder ist das falsch?
Nö, ich glaube, man könnte das einfach als mit der Übungsaufgabe machen. Einfach wegen, also ich will jetzt nichts sagen, aber einfach, weil man ja weiß, wie groß K ist.
Könnte man auch machen. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Genau, man kann Bahnmengen der Stabilisatoren jetzt machen. Genau, das geht auch. Danke, ich freue mich immer, wenn wir verschiedene Argumente sehen. So, und jetzt sammle ich meine Ideen. Wie kriege ich denn jetzt noch raus, dass es ein Normalteiler K adisch ist? Hinweis, wir wollen das nicht elementar nachrechnen, sondern wir wollen irgendwie clever argumentieren. Was fällt uns ein? Was für Resultate kennen wir so aus den Anfängen der Gruppentheorie, die uns sagen, dass eine Gruppe adisch ist? Ach, das ist so schön. Das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo man wirklich mal mit so total elementarem Wissen etwas verknüpfen kann. So, wir sind ja in einer fortgeschrittenen Vorlesung. Aber man kann das mit einer Übungsaufgabe, ich würde sogar sagen, aus linearer Algebra machen. So, lineare Algebra, man weiß gerade, was eine Gruppe ist. So, ein bisschen mehr, also vielleicht noch sowas wie Gruppenhomomorphismus oder so. Und dann kann man eine Übungsaufgabe machen und die analysiert das K-Arisches. Wer hat eine Idee? Das ist natürlich gemein, weil einem die ganz einfachen Sachen dann nicht einfallen. Okay, ich gebe einen Hinweis. Wir wissen ja, wie die Elemente aus K aussehen. Die haben ja so diese Gestalt, T mal TOB. Was macht T damit? Bei Koordination? Hatten wir vorhin schon als Rechentrick, als wir das gezeigt haben, ne? Wie war das noch?
Mit dem System der T,
ja. Genau, wir haben hier jetzt also so eine Untergruppe K und die Elemente da drin werden von einer Involution außerhalb bei Konjugation invertiert. Insbesondere bewirkt dieses Invertieren jetzt auf K einen Gruppenautomorphismus. Hahaha! Wenn Invertieren ein Homomorphismus ist, ist die Gruppe arisch. Übungsaufgabe. Also ruhig nochmal gucken, das ist ja so ein Dreizeiler irgendwie. Und das benutzen wir jetzt einfach. Und da K. Aber das sagt uns ja im Prinzip, dass man bei der Jacke sich umdrehen muss. Sehr schön, dann haben wir, glaube ich, alles. Ne? Wir haben behauptet, K ist ein regulärer, arbischer Normalteiler. Die Hauptarbeit war zu zeigen, dass K eine Untergruppe ist, haben wir gemacht. Normalteiler war dann klar, regulär war auch fast sofort klar und dann gab es noch diesen kleinen schönen Trick am Ende, mit dem man sich das K-Armut ist. So, und ich habe davon auch noch andere Versionen gesehen und es gibt auch noch mehr Spezialfälle, in denen man dann irgendwie zeigen kann, dass der Frobeniuskern eine Untergruppe ist. Aber ich habe mich entschieden, hier das eine zu machen. Ich finde es sehr hübsch und es kommen viele schöne Tricks vor, so aus der lokalen Gruppentheorie, die immer nützlich sind. Und weiter vertiefen möchte ich das jetzt nicht, sondern möchte einfach nur nochmal sagen, einfach weil ich das immer noch nicht wirklich glauben kann, dass man das nicht gruppentheoretisch zeigen kann im Allgemeinen. Immer noch nicht. So. Mir ist auch momentan niemand bekannt, der daran arbeitet. Paul Flavin aus Birmingham hat jahrelang daran gearbeitet und hat ein Paper veröffentlicht, in dem, das ist schon lange her, in dem auch wieder unter gewissen Voraussetzungen gezeigt wird, dass der Frobenius keine Untergruppe ist. Aber so einen richtig allgemeinen Ansatz habe ich noch nicht gesehen. Man braucht da an der Stelle Darstellungstheorie. Sehr spannend. Ich habe noch nicht verstanden, was das Problem ist. Dann gucken wir uns jetzt die Struktur von Frobeniusgruppen noch ein bisschen an. Zum Ende dieses Kapitels. Und da können wir jetzt ganz viel verknüpfen mit der letzten Vorlesung, mit der Gruppentheorie 1. Wie war das? Ich glaube, ich wollte links die Resultate schreiben und rechts beweisen. Also wische ich jetzt hier mal was für den nächsten Satz. Voraussetzungen möchte ich von vorher behalten. G ist eine Frobeniusgruppe, Alpha ist ein Punkt, K ist der Kern, bla bla bla. So möchte ich mich jetzt noch anschreiben. Und dann gelten folgende Sachen. Wirklich, dass immer der Kern ein Normalteiler ist und dass man so beschreiben kann als Kern mal ein Frobenius-Komplement und das beweisen wir nicht. Wir haben das in der Darstellungstheorie gemacht, in einem Spezialfall hier. Ich rede darüber jetzt nicht weiter, aber ich kann, dass es hier noch stehen sollte, insbesondere damit wir in Zukunft wissen, wir dürfen das benutzen und nicht nur im Spezialfall, sondern immer. Okay, B. und C sind zweimal quasi die gleiche Qualität von Aussagen. In B sagen wir, dass für alle A aus dem Kern gilt, dass der Zentrumsalpha davon in K liegt. Und in C machen wir das gleiche für die Punktstabilisatoren. Das Argument haben wir vorhin sogar schon gesehen. Für alle A aus G Alpha, die nicht 1 sind, ist der Zentralisator in G Alpha. Sowohl der Kern als auch die Punktstabilisatoren schlucken also die Zentralisatoren von allem, was da drin liegt. Dann haben wir, dass die Ordnung des Kerns und die Ordnung der Punktstabilisatoren teilabtrennt sind. Und spätestens jetzt kommen hoffentlich freudige Zuckungen, wenn das riecht nach teilabtrennender Operation. Und da kommt dann auch Teil E. Und der Punktstabilisatoren teilen, haben die P-Sydow-Untergruppen der ganzen großen Gruppe G Rang 1. Was bei ungeraden Primzahlen heißt, dass diese Gruppen zyklisch sind. Und bei der Primzahl 2 gibt es neben den zyklischen Gruppen noch die Möglichkeit, dass es eine Quaternionengruppe ist. Das beweisen wir nicht, aber das weiß man ja vielleicht auch irgendwie. Soll ich das dazu schreiben als Kommentar? Man darf es benutzen, auch wenn wir das nicht zeigen. Das heißt, die sind zyklisch. Falls die ungleich 2 ist. Und zyklisch oder Quaternionengruppen sonst. Und Quaternionengruppen meine ich jetzt nicht nur die Q8, so wie manche Menschen, sondern ich meine damit alle zwei Gruppen, die diese Struktureigenschaft haben, dass sie einen zyklischen Normalteiler haben vom Index 2, alle Elemente außerhalb von Ordnung 4 und invertieren, bla bla bla, haben wir in Gruppentheorie 1 und angeguckt. Oder haben wir von einer Gruppe. P gleich 2. So, ganz viel Informationen. Dann mal los. Gut, mal gucken. In meinen Notizen steht fast nichts. Aber wir schreiben natürlich was auf. Auch wenn ganz viel sich fast durch Hingucken erledigt, aber eben nur fast. Okay, zu A sagen wir nichts. Haben. Dann kommen wir zu B. Ja, schnappen wir uns doch so ein Element. A aus A, ohne 1. G aus dem Zentralisator von A. Und da ich dieses G, das kommt ja aus B, schreiben kann als etwas aus K mal etwas aus G Alpha, und sogar egal, in welcher Reihenfolge ich das mache, ich muss halt eventuell ändern, welche Elemente es sind, aber K ist ein Normalteiler, das heißt K mal G Alpha und G Alpha mal K sind dasselbe. Da kann ich dieses G direkt in G Alpha wählen, denn es geht ja darum zu zeigen, es liegt in K. Und wenn das einen Bestandteil aus K hat, ignoriere ich den einfach. Mit A. Thank you. was mache ich dann? Genau, Standardtraining vor Venusgruppen. Das G und A kommutieren heißt ja, dass die sich gegenseitig bei Konjugation nicht bewegen. Sprich, G ist das gleiche wie G und A. Achso, und wo liegt das jetzt? Naja, G kam aus G Alpha. G hoch A liegt in G Alpha hoch A. Und die Frobenius-Gruppeneigenschaft sagt ja, genau, G könnte 1 sein. Wenn G nicht 1 ist, dann müssen diese beiden Konjugierten von G Alpha gleich sein. Das heißt, A muss dann im Grundstandssatz liegen. Gleichzeitig kommt A aber aus K und auch die Elemente außer 1 in K stabilisieren ja keinen Punkt. Also geht es nicht. Auf Omega. Also ist A nicht in G Alpha. Und daher ist G nicht 1. Und dann bleibt also als Möglichkeit, woher so ein Element kommen kann, nur noch das Element in K liegt. Der Anteil aus G Alpha ist 1. Man könnte das jetzt für Teil C genauso machen. Hallo. Man könnte, aber wir machen das anders, weil ich gerne wieder in dieses Fixitäts-Mindset rein möchte. Und so haben wir das ja auch vorhin schon mal benutzt. Wir haben das Argument ja vorhin schon gesehen. Also noch ein bisschen kurz. Sein, wie hießen die Leute? H. Aus dem Alpha, 1. Und G aus dem Zentrumsator in G. H liegt in G Alpha und ist nicht 1, hat also nur genau einen Fixpunkt, und zwar Alpha. Und der Zentralsator von dem Element muss diesen einen Fixpunkt ebenfalls fixieren. Dann ist G in G Alpha. Da G den einzigen Fixpunkt, nämlich Alpha. Ups, nehmen. Das sieht nicht gut aus. Nehmen. Und das war schnell, deswegen mache ich jetzt mal kurz aus, bevor wir zu Teil D kommen. So, Teil D. Da geht es um die Ordnungen von dem Kern und von den Punktstabilisatoren. Und ich habe mir folgende Beweisidee dafür überlegt. Ich nehme eine Primzahl, die die Ordnung des Kerns teilt, genau. Und eine Sydow-Gruppe dazu. Und zeige, dass er dann schon komplett im Kern liegen muss. Denn das heißt dann ja, dass eine Primzahl nur entweder im Kern vorkommt und dann muss sie da mit ihrer vollen Potenz, mit der sie in der Gruppenordnung steckt, vorkommen und kann dementsprechend nicht mehr die Ordnung des Punktstabilisators teilen. Denn G ist ja nicht nur ein Produkt von K und G Alpha, es ist ja sogar ein semidirektes Produkt, die schneiden sich ja trivial. Das zeigt dann die Behauptung. Das heißt, Primzahlen können nur entweder im Kern oder im Punktstabilisator in der Ordnung sichtbar sein. So, das ist die Strategie. Deswegen fange ich jetzt so an mit einer Primzahl, die die Ordnung von K hat. Seien P in P von K und P in der Sydow-Untergruppe von K. Wir zeigen, dass P mit der Sydow-Untergruppe von ganz G ist und sind dann fertig. Ich habe gerade erklärt, warum Angenommen nicht, dann liegt ja P in einer P-Sylow-Untergruppe von, also ein Satz von Sylow, jede P-Untergruppe liegt in einer P-Sylow-Untergruppe. Das heißt, wir finden jetzt eine noch größere P-Untergruppe in G, die das P enthält. Insbesondere wächst der Normalisator von P da drin. Ich finde also ein P-Element im Normalisator von P und außerhalb von P. Dann nicht. Dann existiert P-Element G im Normalisator von P, aber außerhalb von P. Warum mache ich das so? Meine Intuition hat gerade was anderes gesagt. Aber gut, wir gucken mal. Und dieses P-Element außerhalb des Normalisators von, im Normalisator von P, aber außerhalb von P, kann jetzt nicht in K liegen. Denn wenn es in K läge, hätten wir jetzt eine größere P-Gruppe, indem wir das Erzeugnis von P mit diesem kleinen G angucken. Es läge immer noch in K, wäre größer, was aber nicht geht, weil P schon eine Hilfe untergruppe war. Wir haben also etwas gefunden, was P normalisiert, was nicht in P liegt und was deswegen auch nicht in K liegt. Ja, und jetzt kann man irgendwas machen. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe mir gedacht, ich nehme das P-Fix-Punkt-Lemma. Ich habe da jetzt so ein P-Element und das wirkt auf einer P-Gruppe per Konjugation. Und das P-Fix-Punkt-Lemma sagt dann, dass da was fixiert werden muss. Okay, nehme ich mir also da was her. Schlecht. Das widerspricht bestimmt B oder C. Ich guck mal eben. Ich würde sagen B. X kommt aus P, insbesondere aus K. Der Zentralisator liegt also in K. Und dann kann jetzt nicht B dieses Element bei Konjugation fixieren, denn sonst läge es ja im Zentralisator. Es liegt aber nicht in K. Das heißt, wir haben Widerspruch zu B. Und der Widerspruch kommt von der Annahme, dass man überhaupt so ein P-Element außerhalb findet. Und das geht nur, wenn groß P keine P-Sylow-Untergruppe von ganz G ist. So. Man kann das jetzt anders machen. Man kann das P konkret per Annahme in eine P-Sylow-Untergruppe von G reinlegen und dann da irgendwie argumentieren. Tausend Möglichkeiten. Ich habe jetzt etwas entschieden. Und damit kommen wir zu I. Endlich. So. Wir haben jetzt so eine teilerfremde Operationssituation. K ist ein Normalteiler, ein Hall'scher Normalteiler. Alles, was außerhalb liegt, wirkt jetzt darauf per Konjugation und wird teilerfremd. Und jetzt können wir mal überlegen, was haben wir so ein Instrumentarium zur Verfügung aus der UTP 1 zur teilerfremden Operation? Was mit dem Rang zu tun hat? Der Rang ist, gibt ja an, wie groß elementar-abelsche Untergruppen sind. Und wenn ich also zeigen will, dass die ganzen P-Sylow-Untergruppen Rang 1 haben, ups, G Alpha, nicht G, das ist zwar dasselbe, stimmt, es ist dasselbe. Gerade kurz gezuckt, aber ja, ist dasselbe, weil der Teil davon auch nochmal. Angenommen, das sei nicht so. Wie habe ich nicht Rang 1, wenn ich eine nicht-triviale P-Gruppe bin? Na, ich habe größeren Rang, also mindestens 2. Sprich, man findet eine elementar-abelsche Gruppe mit mindestens P-Quadrat-Elementen. Da schnappen wir uns das jetzt. Wir nehmen also an, das sei falsch. Angenommen, es sei P. Ja, vielleicht ist es. Doch, ich benutze einfach wieder P, weil es da auch so steht. P bei dem Hinterteil von die Alpha so, dass es in die Alpha eine elementarische P-Gruppe, nennen wir sie V, V wie Vektorraum. V der Ordnung Quadrat. So, nehmen wir also an, das sei falsch. Und dann nehmen wir uns so eine P-Quadrat-Untergruppe, elementarisch, und jetzt lassen wir die teilerfremd auf K. fangen wir zu. Was wissen wir alles über Teile von der Operation? Noch mal kurz überlegen, was war denn da alles so? Unter anderem gab es da den Erzeugersatz. Die Gruppe, auf der operiert wird, lässt sich erzeugen von Zentralisatoren, von Untergruppen mit zyklischer Faktorgruppe. Also man hat so eine P-Gruppe und die wirkt auf einer P-Gruppe. Und dann kann man, die P-Gruppe, auf der da operiert wird, erzeugen mit den Zentralisatoren der Untergruppen mit zyklischer Faktorgruppe. Und was heißt das hier bei einer Gruppe der Ordnung P-Quadrat? Nein, eine zyklische Faktorgruppe kriege ich immer, wenn ich Elemente der Ordnung P mir schnappe und deren Zentralisatoren. Ich kann jetzt also mit dem Erzeugungssatz einen Teil der Fremdoperation, der hier keine Nummer hat, der lebt halt in der anderen Vorlesung, aber wir wissen, was er ist. Mit dem Erzeugungssatz der Operation und natürlich unter Verwendung von D, damit es überhaupt geht, CD, erhalten wir. Okay, schreiben wir es dann hin. K, die Gruppe, auf der operiert wird, lässt sich schreiben als Erzeugnis der Zentralisatoren der kleinen V aus Groß V, die nicht 1 sind, denn dann haben wir hier den Zentralisator einer Gruppe der Ordnung P. Der Index hat auch Ordnung P, ist also eine Gruppe mit zyklischer Faktorgruppe, das greift alles genau wie im Erzeugungssatz. Und das ist dann wesentlich kürzer, wenn ich das so hinschreibe und einfach nur einmal kurz mitdenke, dass das passt. Ja, was ist jetzt los? V kommt jeweils aus V. Und V war eine Untergruppe von G Alpha. Wir haben hier also Zentralisatoren von Elementen aus G Alpha, die nicht 1 sind. Und dann greift Teil C und sagt, dass all diese Zentralisatoren in G Alpha liegen. Also liegt auch dieses Erzeugnis. G Alpha ist ja eine Untergruppe. Das ist aber jetzt ganz schlecht. K liegt nicht in G Alpha. Widerspruch zu der Annahme, dass wir so eine E-Quadrat-Untergruppe. Das war's. Gut, ich freue mich kurz weiter und wir atmen einmal durch und genießen das Ende von Kapitel 3. Als nächstes kommt Kapitel. Auch wenn, man könnte da jetzt noch echt viel mehr machen, aber ich dachte, nee, wir können ja zu dem Thema spezielle Gruppen, also sowas wie Frobeniusgruppen oder so, können wir nochmal zurückkommen. Später machen wir sowieso. Und wenn wir noch Zeit haben und zwei Wünsche gibt, dann kann ich ja noch mehr Probierungsgruppen sagen, aber jetzt erstmal dachte ich. So, jetzt haben wir doch schon einen ganz guten Plan, wie die aussehen. Alles sehr aufgeräumt, sehr ordentlich. Man kann da noch mehr machen, da muss man einfach noch mehr Gruppentheorie reinstecken. Man kann die DIS von John Thompson benutzen, man kann auch zeigen, dass der Frobenius-Kern nilpotent ist. Das heißt, was wir vorhin gesehen haben, regulärer abelscher Normalteiler weist irgendwie schon so in die Richtung. Abelsch ist ja nur ein Spezialfall von nilpotent. Aber das greift jetzt hier zu weit, deswegen zeige ich das nicht, sondern sagt das nur, dass man da also wirklich sehr viel Struktur hat. Unten so einen nilpotenten Normalteiler, der ist Horsch. Dann hat man da diese ganzen Punktstabilisatoren, bei denen wir jetzt auch gesehen haben, dass sie eine sehr eingeschränkte Struktur haben. Wenn die ungerade Ordnung haben, sind alle Süderpunkte zyklisch und so. Das heißt, die sind sehr ja, das ist alles sehr, sehr aufgeräumt und man kann jetzt viel sagen. Gut, es ist noch zu früh für unsere kleine Pause. Wir können also jetzt noch das erste Resultat aus Kapitel 4 zeigen und ich vermute, dass dann danach so ein kanonischer Pausenmoment ist, oder? Mal gucken. Oh ja, was danach kommt, ist dann ganz toll und ich glaube, das möchte ich dann nächste Woche machen. Ich wische erst. Was jetzt kommt, ist auch für einige schon bekannt. Wir schauen uns nochmal die alternierenden Gruppen an, die großen. Gut, Kapitel 4 heißt, ja, okay, das ist so ein Arbeitstitel, der dann irgendwie geblieben ist, wie das manchmal so ist. Die Einfachheit der alternierenden Gruppen und erste Klassifikationsresultate. Im Sinne von, ja, blöder Titel. Im Sinne von, da kommen später noch mehr und andere Klassifikationsresultate, schauen wir mal. Und schauen wir mal, stimmt, denn die Vorlesung ist noch nicht zu Ende geschrieben. Also guck mal. Aber da steckt tatsächlich eine Idee dahinter, dass ich jetzt nochmal über die Einfachheit der großen alternierenden Gruppen spreche. Denn, okay, ich mache es, weil ich es kann, weil ich es selber schön finde und weil bei der Argumentation so, na, es gibt da so Nuancen, so Bausteinchen, bei denen es gar nicht so schlecht ist, die jetzt nochmal zu sehen, weil die nämlich dann so ähnlich später in einem anderen Kontext nochmal auftauchen. Und ich finde immer gut, wenn man Argumente mehrmals sieht und mehrmals ein bisschen unterschiedlich, dann prägt man sich die eher ein. Und es verknüpft dieses Kapitel mit dem Kapitel über mehrfache Transitivität. So, Vorschläge für schönere Titel werden natürlich immer gerne genommen. Sind. Dabei setze ich jetzt schon voraus, dass wir wissen, dass A5 einfach ist. A5, das haben wir nämlich in Gruppentheorie 1 gemacht und wahrscheinlich auch noch woanders und bestimmt mehr als einmal. Und okay, da gibt es ja auch tausend Herangehensweisen. Das benutze ich, das wird quasi mein Induktionsanfang. Und ich mache auch gleich noch eine kleine Preview, was noch so passiert im Rest dieses Kapitels. Falls es so bleibt und ich mich entscheide, das noch erheblich zu ergänzen, weil wir noch so viel Zeit haben, mal gucken. Aber erstmal zeige ich Satz 1 das, was ich gerade gesagt habe. Für alle n ist n mindestens 5, ist die Alternierung über ein n einfach. Gut, Beweis kommt gleich noch da drüben. Aber vorher eine kleine Preview. Die nächsten beiden Sätze, also der nächste Satz befasst sich mit auflösbaren Permutationsgruppen. Speziell geht es da um auflösbare Permutationsgruppen, die mehrfach transitiv sind. Und dann können wir da was klassifizieren. Und dann gibt es noch was über scharf k-transitive Permutationsgruppen, wo wir auch was klassifizieren. Deswegen also erste Klassifikationsresultate, da kann man da so reinschnuppern und mal gucken, was passiert denn da. Wie benutzt man in dem einen Resultat Auflösbarkeit? Wie benutzt man in dem anderen Fall diese scharfe mehrfache Transitivität? Was geht da eigentlich so ein? Was sind da eigentlich so typische Argumentationslinien? Und was ich auch ganz schön fand, war, dass man da teilweise auch wieder so, also jedenfalls, wenn man dem Thema vertraut ist, dann riecht das da auch überall schon nach Fixität. Sodass wir also quasi die ganze Zeit schon so, so kleine Fähnchen wissen nach dem Motto, da kommt später noch was. Und bisher ist das alles, was in dem Kapitel passiert. Und ich werde jetzt entscheiden, wahrscheinlich an diesem langen Wochenende, ob ich das noch größer mache. Einfach, weil es noch mehr cooles Zeug gibt. Aber ich muss mir das ja auch selber mal erstmal angucken und schauen, ob das hier in den Rahmen passt und ob wir genug wissen, um uns damit näher zu befassen. Na gut, wir nehmen an, dass es falsch sei und wir wählen ein möglichst kleines n, dass die alternierende Gruppe alt n nicht einfach ist. Dann wissen wir schon, dass dieses möglichst kleine n, bei dem es schief geht, mindestens 6 ist, denn wir wissen, dass alt 5 einfach ist. So kann ich also meinen Induktionsanfang so ein bisschen in den Griff kriegen. So. das. Und jetzt hören wir so ein bisschen Emotion ein.
Und ich entschuldige mich bei allen, die das schon dreimal gesehen haben und mitsprechen können. Ich kann nur versprechen, dass es einen winzigen Mehrwert gibt, dadurch, dass ich an einigen Stellen sage, so und hier so ein Argument brauchen wir dann später so ähnlich nochmal. Bitte merken.
So, als Situation habe ich mir überlegt, die große Gruppe soll G heißen. Klein, aber immer noch größer gleich 5. Ich möchte nicht gleich 4 betrachten, dass das nicht einfach ist. Und dann wissen wir, L ist dann 6. Das brauchen wir auch noch später, dass wir schreiben, das hin. Und nicht einfach zu sein heißt ja, einfach weil die Gruppe nicht trivial ist. Dass es dann eigentlich so mehr einen echten Normalteiler gibt, so einen nehme ich mir her. Sei N ein echter, aber nicht trivialer Normalteiler von G. Das ist vielleicht sinnvoll, gleich ein Bild zu malen. Mal gucken. Und dann betrachte ich in der großen Gruppe G, also in der Alt-N, den Stabilisator des Punktes N. Da wissen wir, dass der wie die Alt-N-1 aussieht. Insbesondere greift dann die Induktionsvoraussetzung und sagt, nicht die Induktionsvoraussetzung. Ich sollte nicht Induktion sagen, ich mache minimales Gegenbeispiel. Jetzt greift also die minimale Wahl unseres Gegenbeispiels und sagt, dass dann dieser Punktstabilisator, einfach weil er isomorph zu einer alternierenden Gruppe von kleinerem Grad ist, dass der einfach ist. Wie schreibe ich das am besten hin? Na, streng genommen ist ja der Punktstabilisator in G von N Gn. Das sieht komisch aus, aber ist eigentlich jetzt die richtige Bezeichnung, wenn wir die natürlichen Bezeichnungen nehmen bei der Wirkung, also die Zahlen 1 bis n und so. So, das ist jetzt einfach. Also gilt für den Durchschnitt von dem Normalteiler n, damit mit g index n, nehme ich ein 0. Ja, was gilt jetzt dafür? Wie war das noch? Wenn man einen Normalteiler mit einer Untergruppe schneidet, bekommt man einen Normalteiler der Untergruppe. Diese Untergruppe g index n ist jetzt einfach und nicht trivial, weil n groß genug ist. Und dementsprechend gibt es jetzt für diesen Normalteiler n0 davon nur zwei Möglichkeiten. Der ist jetzt 1 und die ganze Gruppe. Und die ganze Gruppe zu sein heißt, man ist ja, der Stabilisator des Punktes n in groß n. Okay, ich muss die Mutation noch optimieren. Und dann sehen wir, dass nur einer dieser beiden Fälle wirklich auftreten kann. Möchte ich das jetzt schon machen? Also ich will darauf hinaus, N0 muss 1 sein, dieser zweite Fall kann nicht auftreten und ich bin nur kurz am Nachdenken, ob ich das jetzt schon ausschließen möchte. Und dann kommen noch so ein paar allgemeine Bemerkungen, mit denen es weitergeht. Ich versuche es mal. Ich hoffe, die anderen Sachen sind jetzt noch nicht wichtig. Angenommen, dieser zweite Fall gilt, sodass also der Schnitt von Gn mit N oder N0 das ist 1 oder es ist die ganze Untergruppe, Gn. Der Schnitt ist ja genau die Definition. Also nochmal, N0 ist ein Normalteiler von Gn. Gn ist einfach und nicht trivial. Dieser Normalteiler ist jetzt Gn selber, also die ganze Gruppe, oder 1. Und das hier ist der Fall, wo das die große Gruppe ist. Und das bedeutet wiederum, dass wenn dieser Schnitt das Ganze ist, dann heißt das, dass dann der Punktstabilisator in dem Normalteil liegt. Das sieht doch irgendwie ganz schlecht aus. Im zweiten Fall ist dieser Punkt, der muss gleich mal einen Namen kriegen, das nervt mich total. Ich nenne ihn mal H, so wie ein ordentlicher Punktstabilisator heißt. So, dieser Punktstabilisator, wenn der gleich in 0 ist, dann heißt das ja, der liegt in N, also in dem Normalteil. Die Punktstabilisatoren sind alle konjugiert. Wenn einer in dem Normalteil liegt, dann liegen da alle drin. Und das geht nicht wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex oder sowas. Also das klappt alles nicht. Das im Unterruf von N ist dann alle Punktstabilisatoren da drin und das geht nicht. Das ist ein Widerspruch zum Beispiel dazu. Ich glaube, es ist noch viel einfacher, wenn man einfach sagt, dass die Gruppe ja. Genau, N ist mindestens 6, das heißt, die Gruppe ist mindestens vierfach transitiv. Und dementsprechend primitiv und die Punktstabilisatoren sind deswegen maximale Untergruppen. Und dann wäre jetzt also dieses N eine maximale Untergruppe und dann geht alles schief, zum Beispiel mit Bahnlänge der Stabilisatorindex. Man kann verschieden argumentieren. Wir brauchen aber gleich sowieso, dass die Punktstabilisatoren maximale Untergruppen sind. Deswegen schreibe ich das jetzt einmal alles hin. So, was wissen wir noch? Wir wissen jetzt N0 ist 1. Wir wissen, was habe ich gerade alles erzählt? N ist mindestens 6 mit einem Resultat aus Kapitel, was war denn das? 3. Irgendwo haben wir doch gesagt, dass die alternierende Gruppe vom Grad n mindestens n minus, dass die n minus 2-fach transitiv ist.
3 ist
2. Dann besteht 3, 2. N ist mindestens 6, deswegen sind wir bei mindestens 4-fach transitiv. Danke, schreibe ich nochmal rein. Mit Lambda 3, 2 ist g mindestens 4-fach transitiv. Omega und insbesondere primitiv, das war Lemma 3,8. Dafür reicht ja schon zweifache Transitivität. Und das heißt jetzt wieder, dass die Punktstabilisatoren maximale Untergruppen sind. Wenn man es nicht sowieso schon wusste, in den alternierenden Gruppen kann man also das als Argument nehmen, warum. Wie habe ich das jetzt genannt? H. Warum H eine maximale Untergruppe ist. Stimmt, damit ist das Argument da oben dann viel einfacher. Wenn H eine maximale Untergruppe ist und in diesem Normalteil da liegt, dann sind die sofort gleich. Das geht nicht. Ein Punktstabilisator kann nicht normal sein bei Treuerblockung. Und was war da das? 3,7 ist das ja noch. Dann ist H eine maximale Untergruppe von G. Und außerdem haben wir uns doch klar gemacht, dass bei primitiven Gruppen Normalteile, die nicht trivial sind, transitiv wirken. So dass wir also jetzt über dieses N wissen, dass es transitiver Omega wird. Das können wir auch noch reinstecken. B und N. Das folgt aus der primitiven Wirkung zusammen mit Lemma 3,9. Okay, jetzt sind wir da einmal fertig.
durch Kapitel 3 ganz viel Zeit genutzt, haben das alles eingesammelt. Jetzt könnte man also den zweiten Teil einfacher loswerden. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Was war das, was ich gerade noch sagen wollte? N ist transitiv auf Omega. Ach genau, was war nochmal dieses N0? N0 war doch der Schnitt von N mit einem Punktstabilisator, in diesem Fall halt mit dem Stabilisator von N. Wenn der trivial ist und wir gleichzeitig transitive Wirkung haben, heißt es ja, dass N sogar regulär wird. Denn die Punktstabilisatoren sind ja alle konjugiert. Wenn also jetzt N1 trivial schneidet, dann alle. Und das heißt, da N0 1 ist, wird N sogar regulär. Die ist mindestens vierfach transitiv, steht da schon irgendwo, genau. Und wir werden aber sehen, dass das nicht geht. Und einer der Schlüssel dabei wird sein, dass... Wo stand denn das? Wir hatten diesen schönen Zusammenhang, ich glaube, das war Lemma 3, 4. Wie war denn das? Wir hatten einen regulär wirkenden Normalteiler und dann haben wir gesagt, dass dann die Wirkung der Punktstabilisatoren ohne 1... also der Elemente in den Punktstabilisatoren ohne 1 auf den Normalteiler per Kombination quasi so äquivalent, also dass es da so eine Beziehung gibt zu der Wirkung des zu der Wirkung auf der Menge, wenn man den fixierten Punkt rausnimmt. So, das stand in Lemma 3,4. Wir gucken da nochmal rein. Ich möchte jetzt nämlich die Formulierung wirklich so wiedergeben, wie sie da steht. Wir hatten da ja so eine Bijektion gefunden. Genau, wir hatten einen regulären Normalteiler und dann haben wir uns überlegt, wie man die Elemente des Normalteilers bijektiv so auf Omega abbilden kann, dass man da eine Korrespondenz bekommt, die Elemente von die Elemente wirken auf den Normalteiler ohne 1 per Konjugation so, wie sie auf Omega ohne den fixierten Punkt wirken. Das hatten wir uns in Lemma 3,4 klar gemacht. Und ich hatte, glaube ich, damals auch schon gesagt, dass eine Anwendungsmöglichkeit ist, dass man Transitivität benutzen kann. Wenn man Transitivitätseigenschaften der Gruppe hat, dann kann man die eben übersetzen in Transitivitätseigenschaften bei der Wirkung auf so einen Normalteiler per Konjugation. Und das ist stark. Warum das so stark ist, haben wir da auch direkt gesehen. Nämlich, glaube ich, direkt im nächsten, wo war denn das? Da hatten wir doch auch so ein wunderbares Lemma, wo wir das direkt benutzt haben. Ich suche gerade das Lemma. Direkt davor, genau. Lemma 3,3. Da haben wir jetzt also Möglichkeiten, was wir tun können. Wir können diesen regulären Normalteiler benutzen und die hohe Transitivität und können jetzt weitere Resultate aus Kapitel 3 da drauf werfen. Genau das möchte ich jetzt tun. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Da kommt dann später der Widerspruch her. Der kommt daher, dass diese sehr hochtransitive Wirkung per Konjugation auf den Normalteiler einfach nicht funktionieren wird. Gut, wir sind beim Punktstabilisator H. Da haben wir jetzt schon einen Punkt fixiert. Wir sind also dann bei der hohen Transitivität quasi einen runter, sind also noch mindestens dreifach transitiv. Das Ding H bei der Punktstabilisator auf Omega ohne den fixierten Punkt, das war N. Das heißt, das wäre jetzt die Menge 1 bis N minus 1, vielleicht sollte ich das so beschreiben. Dann wäre die ganze Zeit natürlich der Punkt. Omega ist also 1 bis N und jetzt betrachte ich 1 bis N minus 1. Diese Wirkung ist noch mindestens 3 transitiv. Und jetzt kommt Lemma 3,4. Damit wirkt jetzt H auf den Normalteiler N per Konjugation ebenfalls mindestens 3-fach transitiv. ich jetzt ganz genau sein und sagen, ich meine, auf ganz N zusammen mit dem 1-Element kann ich nicht so eine hohe Transitivität haben, sondern ich meine N ohne 1. Oh, per Konjugation auch mindestens dreifach transitiv. Gut, wo ist das Problem? Mit Lemmerei 3 ist jetzt dieser Normalteil eine elementarische P-Gruppe. Ist erstmal nicht schlimm. Mit Lemmerei 3 jetzt eine Primzahl, nennen wir sie P, der als eine elementarische P-Gruppe ist. Und der Witz wird dann gleich sein, dass wir zeigen, dass diese Primzahl nur 2 sein kann. Mit einer ungeraden Primzahl funktioniert das nicht. Hier ist das Erste, was man sich merken sollte, nämlich diese recht typische Verwendung. Also diese Kombination regulärer Normalteiler, dann hat man diese Wirkung per Konjugation, Transitivitätseigenschaften übertragen sich und dann kann man, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, eben dieses tolle Lemma 3-3 benutzen und rauskriegen, dass der Normalteiler elementarisch ist. Und jetzt gucken wir, warum eine ungerade Primzahl P nicht funktioniert. Vorgeplänkel schon weg. Und im Prinzip ist da das, was das Problem wird, dass bei elementarischen, also dass in einer wenn wir in so eine kleine zyklische Gruppe der Atom P reingucken und P ist ungerade, dann sind immer noch die Elemente, die nicht eins sind, von ihren Inversen verschieden. Das ist eigentlich vielleicht der Witz. Angenommen, P sei ungerade. So, dann benutzen wir jetzt genau das. Wir nehmen zwei Elemente aus L her, die verschieden sind und auch noch so, dass nicht das eine das Inverse vom anderen ist. Das 1 ist 2, das 2 ist 1, x1 ungleich x2 und x1 ungleich x2 hoch minus 1. Gut, das geht alles. Die Primzahl ist ungerade, der Normalteil, das n ist auf jeden Fall groß genug, damit das geht. Ah, vielleicht sollte ich noch sagen, dass aus der Größe von Omega und der Regularität folkt, dass n mindestens 6 Elemente hat. So, ansonsten, erstmal könnte es jetzt ja sein, P ist ungerade, warum soll n nicht einfach eine 3 oder auch nur 3 sein? Sprich nichts dagegen. Dann wäre das schwierig, denn in dem Moment, wo dann Elemente nicht trivial sind und verschieden, muss das eine das Inverse vom anderen sein. Also brauchen wir, dass n groß genug ist, damit es geht. Und das habe ich vorhin, glaube ich, weder gesagt noch hingeschrieben. Wir beachten wegen Bahnmenge der Stabilisatorindex oder was auch immer, n ist transitiv, ist regulär, da steht das drin. Und n, was ja die Anzahl der Elemente in Omega ist, ist größer als 6. Also ist auch die Mächtigkeit von n. Die Ordnung von n mindestens 6. Und wenn wir jetzt bei einer elementarischen P-Gruppe sind und P ist ungerade, dann hat n jetzt mindestens 9 Elemente. Und das heißt, wir kriegen auf jeden Fall genug unterschiedliche Elemente, damit das geht. So. H wirkt mit recht hoher Transitivität, sodass wir jetzt also geschickt Elemente aufeinander abbilden können, simultan mit etwas aus H. Dafür reicht, glaube ich, noch zweifache Transitivität. Genau. Wir wollen x1 auf x1 abbilden, aber gleichzeitig wollen wir das Inverse von x1 auf x2 abbilden. Da sehen wir schon, das geht irgendwie nicht. Konjugation muss ich ja
mit inversen Vertragen. Das geht also sofort schief. Es gibt, oder sei HSH so, dass X1 gleich X1 ist und ich rieche da ein anderes schönes Lemma, aber das ist dann nächstes Mal. X1 soll auf X1 gehen und das Inverse, was dann ja auf das Inverse gehen müsste, eigentlich bei vernünftiger Konjugation, soll es aber nicht, es soll auf X2 gehen. Die doppelte Transitivität sagt, dass es geht, aber unser gesunder gruppentheoretischer Menschenverstand sagt uns, es geht nicht. Deswegen möchte ich es auch anders schreiben. Mit der zweifachen Transitivität von H existiert ein H aus H so, dass das so ist. Widerspruch, denn bei Konjugation muss natürlich x1 und x1 von H auf x1 und x1 gehen, wenn x1 fest bleibt. Ja, also das ist schon mal Quatsch. Und wir sehen, von welcher Qualität da Widersprüche sein können. Die hohe Transitivität sorgt dafür, dass man Dinge komisch abbilden kann, so wie das eigentlich nicht geht. Hier lag das Problem daran, dass wir das hier so wählen konnten, verschieden und verschiedene Formen inversen. Das geht nur dann nicht, wenn die Primzahl 2 ist. Dafür gehen dann aber andere Sachen. Das gucken wir uns auch gleich an. Denn auch dann ist ja n wieder groß genug. N hat mindestens 6 Elemente. Die Primzahl ist jetzt 2. Das heißt, dann hat n mindestens 8 Elemente. Und da kann man auch aber noch wunderbar was tun. Das gucken wir uns als nächstes an. Also Widerspruch. Erstens N an 2 Ordnung. Die Ordnung ist mindestens 8. Und dann finden wir jetzt also eine Untergruppe der Ordnung 4 da drin. Die hat dann mindestens Index 2. Es gibt also noch was außerhalb. Und genau das ist dann gleich der Witz. Deswegen betone ich das jetzt schon. Und jetzt ist aber der Trick wieder genau der gleiche. Wir nehmen dieses V her. Elementarisch der Ordnung 4 heißt, man hat einmal die Identität und dann hat man 3 Evolutionen und die sind so, dass immer die eine das Produkt der anderen beiden ist. Also geben wir den Namen. Das sind V1, V2, V3. Produkt der anderen beiden und das benutzen wir dann gleich. Jetzt kommt nämlich wieder die dreifache Transitivität von H und macht das alles kaputt. Dreifache Transitivität von H sei H so seien H aus H und ich habe gerade schon gesagt, wir finden was in M außerhalb von V. Das heißt jetzt X, das Element, was ich mir da schnappe. X aus M ohne V. Was möchte ich da jetzt machen? Ich möchte diesmal wirklich 3 Elemente abbilden. Die erste Evolution V1 soll festgehalten werden. Die zweite soll auf die dritte gehen und die dritte soll rausfliegen aus V. Das ist jetzt der Plan. Wegen der hohen Transitivität, aber wir sehen schon, das wird jetzt irgendwie Quatsch. Denn wenn ich jetzt V1 und V2 multipliziere, kommt ja V3 raus und das wird jetzt nicht zusammenpassen. Aber jetzt haben wir x gleich V3 und H, was das gleiche ist wie V1 mal V2 hoch H, was das gleiche ist wie V1 hoch H, also V1 mal V2 hoch H, also V3. Und das Produkt von 2 verschiedenen Evolutionen ist immer die dritte. Und jetzt liegt dieses Element also gleichzeitig in V und als außerhalb davon. Das ist jetzt also gleichzeitig X und V2 und das ist Quatsch. Wir sehen also, dass da immer Blödsinn rauskommt. Man muss nur richtig basteln. Bei den ungeraden Primzahlen benutzen wir die Inversen geschickt. Und hier benutzen wir, dass insgesamt die Gruppe dann groß genug ist. Auch wenn die Primzahl klein ist. Okay, da bleiben jetzt keine Möglichkeiten mehr übrig. Und diese Widersprüche kommen alle daher, dass wir irgendwann mal angenommen haben, dass die Gruppe nicht einfach ist und dass es diesen interessanten Normalteiler, mit dem wir jetzt argumentiert haben, überhaupt gibt. Also gibt es den nicht und dementsprechend sind die großen alternierenden Gruppen tatsächlich einfach. Und wie angekündigt, ist das genau der richtige Moment, um aufzuhören und eine Pause zu machen. Also, vielen Dank, wir machen Pause, das besprechen wir gleich und dann machen wir danach Übung.